herzlich willkommen bei Seelische Wundheilung, der Podcast rund um das Thema emotionalen Missbrauch, psychische Gewalt und toxische zwischenmenschliche Systeme. Mein Name ist Karin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Ich habe heute einen Gast für dich und zwar die liebe Svenja. Vielleicht kennst du sie, sie hat eine große Facebook-Gruppe und zwar geht es da um toxische und narzisstische Partnerschaften. Sie klärt auch zu diesem Thema auf, hat in Deutschland einen Verein gegründet und klärt auch zum Thema Femizid auf, da sie selbst Betroffene war. Wir sprechen aber heute nicht über Femizid oder über das Thema narzisstische Partnerschaften, sondern allgemein über das Thema toxische Verhaltensmuster in der Gesellschaft und in unserem System. Ich begrüße dich auch gleich und freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß bei der Folge.
Hallo.
Hallo, liebe Svenja. Schön, dass du da bist und danke, dass du Zeit hast.
Hallo, liebe Karin. Ich freue mich auch ganz, ganz doll, dich zu hören.
Ich freue mich sehr. Ich habe den Zuhörern schon gesagt, dass wir heute über toxisches Verhalten allgemein in der Gesellschaft sprechen. Und ich glaube, ich gebe einfach mal das Wort an dich.
Ja, ich freue mich ganz doll, heute bei dir zu Gast zu sein. Da bedanke ich mich erstmal ganz herzlich. Und ja, ich finde es einfach wichtig, mal darüber zu sprechen, weil das Wort narzisstisch und toxisch ist ja doch in aller Munde. Und ich habe auch so das Gefühl, dass es sehr ausgenutzt wird, sehr oft einfach auch so Larifari einhergesprochen wird und dass man damit, dass man dann sagt, ja, es ist ja mittlerweile jeder Narzisst oder eben
ganz
toxisch.
Genau.
Das finde ich etwas, was ich sehr als sehr schwierig erachte und was ich auch als sehr grenzwertig erachte, sind einfach Menschen, die Tausende von Euro verlangen, um sozusagen Menschen aus toxischen zu holen.
Ja.
Das gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer und ich finde das ganz, ganz fürchterlich, weil die Menschen, die sowieso schon am Boden zerstört sind, praktisch in diese nächste Abhängigkeit auch wieder reinrutschen und dann eben dafür unwahrscheinlich viel Geld bezahlen müssen.
Weil du das gerade ansprichst und das finde ich so wichtig, das sind nicht nur teure Coaches, das sind auch Therapeuten, es sind Ärzte, es sind so viele Hilfesteller, sage ich jetzt mal, die eigentlich auf der Seite des Betroffenen stehen sollten, ja, gerade bei Psychotherapie oder allgemein Therapeuten, ja, das kann ja jede Art von Therapeut sein. Das Schreckliche ist einfach, dass ich so viele Zuschriften bekomme von Betroffenen, die sagen, du, was soll ich machen? Zu mir hat mein Therapeut gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, Streit gibt's überall und ich muss einmal in den Schuhen meiner Eltern gegangen sein, das habe ich zu verstehen und zu respektieren. Also wenn es jetzt um toxisches Verhalten und emotionalen Missbrauch in Familien geht und sowas ist extrem grenzwertig, weil da hast du jemanden sitzen, der mit einem Trauma zu dir kommt oder mit Traumafolgestörungen, der ein Auffangbecken braucht, der eine Traumatherapie braucht und dieser besagte Therapeut oder die Therapeutin bringt den quasi nicht nur in diese Lüge, bezichtigt eine Lüge, sondern sagt dann auch gleichzeitig, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm, du bildest dir das ein, wir sind beim nächsten Gaslighting und derjenige fühlt sich wieder schuldig und ist dann vielleicht dort wieder in einer Abhängigkeit, weil er sich denkt, okay, gut, dann traue ich mich gar nicht woanders hingehen, weil dann sagt mir der das Gleiche, also bleibe ich da.
Genau, ich finde es sowieso, gerade dadurch, dass es so einen Engpass an allem gibt, finde ich es sowieso so grenzwertig, weil man hat praktisch diese 3 Stunden Zeit, also bei uns in Deutschland ist es so diese 3 Stunden Zeit, um zu gucken, passt es zu mir oder passt es nicht. Mhm. Und da möchte ich auch wirklich an alle appellieren, zu sagen, hört wieder mal auf euer Bauchgefühl.
Ja.
Wenn euer Bauchgefühl sagt nein, dann fangt auch gar keine Therapie an, auch wenn ihr sie braucht, weil es kann einfach auch genau verkehrt herumlaufen, dass es euch noch schlechter geht wie vorher, weil es natürlich auch wieder so ein Abhängigkeitskonstrukt ist. Und leider ist es so, dass natürlich auch viele Therapeuten wissen, dass sie ja gerade gebraucht werden und dass sie darauf sich ausruhen und dann sagen, ja, genau wie du sagst, eben selbst schuld oder du kommst eben aus solchen Familienverhältnissen und das gar nicht richtig aufarbeiten. Und das finde ich so traurig und so schade. Und da wirklich auch dann sagen, direkt die Hände, die Füße in die Hände und zu sagen, weg hier, weil das passt nicht. Das ist etwas, also wo einem auch nicht geholfen wird.
Ja, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber auch in der Coaching-Szene gibt es das natürlich genauso. Und es ist auch dieses ständige, gerade wenn man betroffen ist von so einem argen Missbrauch, wir kennen das ja beide, ja, aus einer Beziehung kommt, aus einer Partnerschaft kommt, aus einer Familie kommt, man hat solch arge Wunden in allen Bereichen und man ist ja so, ja, gar nicht bei sich, sage ich mal. Also man sucht jeden Strohhalm, man versucht, sich Hilfe zu organisieren, Hilfe zu holen, irgendjemand, der einem sagen kann, ja, das, was dir passiert ist, das ist so viel passiert, du bist nicht alleine. Man will einfach wissen, okay, da ist noch jemand, ja, und wie komme ich aus dem Gröbsten raus? Und das nutzen natürlich viele Leute schamlos aus, davon von den Preisen. Ist es aber wirklich so, dass dann, ich habe das momentan, also seit Weihnachten bekomme ich wirklich wöchentlich Nachrichten, dass mir Leute sagen, ich habe 1.000, 2.000 Euro ausgegeben, weil der Coach, wer auch immer das war, hat mir gesagt, ich muss unbedingt gleich 10 Stunden buchen, das brauche ich unbedingt und ich komme da nicht anders raus. Und dann wird auch da wieder mit Angst und verbaler Gewalt unter Anführungszeichen gearbeitet, weil wenn mir dann jemand schon diese Angst so einimpft, ja, ich werde nie normal, und das ist ja auch schon ganz schlimm, wenn mir jemand sagt, ich werde nie normal, wer hat das Recht, mir zu sagen, dass ich jetzt nicht normal oder okay bin?
Richtig, ja, absolut.
Also das ist ganz, das ganz ist, schlimm.
Ja. Ja, das ist ja auch wieder vor allen Dingen, das ist auch etwas, das ist ja auch nochmal ein Missbrauch in sich, ja, und auch nochmal eine Grenzüberschreitung, wo wir ja eigentlich dabei sind zu lernen, die Grenzen auch einzuhalten, ist das etwas, wo ganz, ganz fürchterlich ist und wo dann man ja auch sagt, ja, jetzt sagt ein Fachmann oder ein Fachmensch auch noch, dass ich sie nicht mehr alle habe und was macht das mit einem? Ja, das ist ja wirklich noch viel schlimmer, weil man dann eigentlich ja noch diese Bestätigung hat, ja, an mir kann wirklich was nicht stimmen. Und das finde ich sehr, sehr grenzwertig.
Genau. Und
finde,
das wiederum.
Ja.
Entschuldige.
Ja, nein, alles gut, Karin. Sag ruhig.
Nein, und das finde ich einfach wirklich ganz, ganz schlimm. Und wie du sagst, grenzwertig, dass man zu jemandem geht und sich dann gewisse Dinge noch anhören muss. Oder dass einem dann auch bei Therapeuten die Sichtweise auf. Ich habe das unlängst erst gehabt. Die gesagt, ja, wissen Sie, mein Therapeut hat mir gesagt, dass alle Männer so sind. Alle Männer sind Narzissten. Gott. Also das sind Dinge, wie kommt ein Therapeut dazu, einem Betroffenen oder einer Betroffenen so etwas zu sagen? Ja, die hat, man weiß es nicht, was da dahinter steckt. Ja, kommt aus einem toxischen Elternhaus, hat Missbrauch vom Vater erlebt, vielleicht auch vom Partner, keine Ahnung. Ja, nur Beispiele jetzt. Und dann kommt ein Therapeut oder eine Therapeutin, ich glaube, es war eine Therapeutin in ihrem Fall, und sagt, naja, das ist normal bei Männern, alle Männer sind narzisstisch. Und das ist auch so ein Punkt, ja, das ist so großer Bullshit, dass man sagt, es gibt positiven Narzissmus und dass man sagt, ja, jeder Mensch hat narzisstische Anteile.
Natürlich, ja.
Ich kann jetzt nicht beurteilen, ja, für jeden Einzelnen, das will ich auch gar nicht, weil diese Diagnosen sind ja sowieso außen vor jetzt, ja.
Richtig.
Aber welches Recht habe ich, ja, einen Menschen, den ich gar nicht kenne, zu beurteilen oder verurteilen.
Genau, so sehe ich es auch. Also es ist auch in meinem Fall so, dass ich auch immer gesagt habe, ich wurde narzisstisch missbraucht. Ich würde niemals hergehen und sagen, das
genau.
ist ein Narzisst. Weil das steht mir nicht zu. Ich habe ihn nicht diagnostiziert und ich kann ihn auch nicht diagnostizieren. Ich kann nur sagen, was mir widerfahren ist. Und ich finde, so steht es eben auch keinem anderen zu, etwas so, ja, vor allen Dingen alle über einen Kamm zu scheren. Ja, natürlich sind wir in einer Gesellschaft, die schon sehr narzisstisch geprägt ist, würde ich mal sagen. Ja, dass wirklich ganz, ganz viele Menschen so sind, dass sie sehr auf sich selber gucken, was ja auch gesund ist zum Teil, aber eben manche auch nicht über den Tellerrand hinausschauen und wo jeder guckt, wo er bleibt. Aber ich finde trotzdem es wichtig, jeden einzelnen Menschen für sich anzuschauen und zu gucken. Und es gibt so viele tolle, wunderbare Menschen da draußen. Und das wäre wirklich, das finde ich dann ganz, ganz schlimm, dass man alle Menschen so über einen Kamm schert. Weil dann kann man diese ganzen Aufklärungsdinge, diese ganzen Dinge, um auch heilen zu können, kann man wirklich dann eigentlich lassen, wenn man so denken würde, ja. Schatz? Achso, ihr seid noch unten, okay. Da.
Bist du da? Wir sind unterbrochen worden. Also über den Tellerrand hinaus schon hatten wir noch.
Genau, ich finde es einfach wichtig, dass wir wirklich über den Tellerrand hinausschauen und einfach gucken, wie jeder Mensch im Einzelnen ist. Und das ist total fatal zu sagen, dass alle Männer narzisstisch sind, denn das ist überhaupt nicht der Fall. Genauso gibt es ja umgedreht auch Frauen, die narzisstischen Missbrauch betreiben. Und die Männer, die da auch zu uns kommen, die sind genauso Opfer, wie es Frauen Opfer sein können. Ja? Und deswegen finde ich das fatal, sowas auch, auch Menschen so zu suggerieren.
Ja, total. Also ich sehe das genauso wie du. Und wenn ich mir anschaue, ja, wenn ich mit meinen Betroffenen oder Klienten arbeite oder auch in der Selbsthilfegruppe, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, es heilt sich die Waage. Es sind bei mir persönlich schon vermehrt Frauen, ja. Aber ich sage jetzt mal so 70-30. Es werden immer mehr Männer, auch Männer öffnen sich.
Ja, bei uns auch.
Und das finde ich auch irrsinnig wichtig und irrsinnig gut. Was auch festzuhalten ist, beziehungsweise was mir extrem auffällt, auch in den Selbsthilfegruppen, war immer das, dass wenn Frauen, ich will jetzt nicht sagen Täter, aber du weißt, das toxische Verhalten hatten, dann war das eher das Verdeckte. Nicht immer, aber es war sehr verdeckt.
Ja.
Also es war auch schwerer. Ich hatte sogar mal jemanden, der hatte eine noch Frau, also schon in Scheidung gelebt, aber noch Frau. Und da war auch sogar diagnostiziert. Also da gab es eine Diagnose, weil es psychologische Verfahren gab. Und also es ist wirklich sehr interessant zu beobachten. Aber was mein Leitsatz einfach ist, ist, dass jeder Narzisst hat toxische Züge. Vor allem, was ist das Wort Narzisst? Weil wir müssen ja ehrlich sein, es gibt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Ja.
Es gibt Menschen mit narzisstischen Tendenzen, es gibt Menschen mit toxischen bis hochtoxischen Verhaltensweisen und ganz klassisch, es gibt auch immer noch rein Arschlöcher. Das gibt es halt auch noch.
Ganz genau, ganz genau. Ja.
Und im Prinzip unterm Strich, glaube ich, ist es völlig egal, in welcher perfiden Art und Weise du missbraucht wirst. Es ist Missbrauch, es ist Fakt. Ob es jetzt emotional ist, narzisstisch ist, egal wie du es betitelst, das ist schlimm. Es sind wahnsinnig schlimme Wunden. Und ich glaube einfach, der wichtigste Punkt ist, und das ist auch momentan so mein Content-Hauptaugenmerk, dass sich Betroffene auf sich selbst fokussieren. Es ist ja wohl wichtig zu verstehen, was ist das überhaupt und was ist mit mir passiert. Und dass man sich informiert und dass man sich ein Bild macht und einliest. Aber dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man sich auf sich selbst fokussiert und auf die Heilung.
Richtig, absolut. Das ist auch ganz genau so, wie ich das mache. Also es ist auch einfach so, dass ich es auch selber so erlebt habe, weil sonst ist man ja wieder in diesem Gefangenheitsstrudel drinne, wenn man sich nur noch damit, und ich weiß, ich hatte auch die Tendenz, mich nur noch damit auseinanderzusetzen, aber damit löst man eben diese Thematik nicht. Man muss sich wirklich auf sich fokussieren und gucken, wo schütze ich mich? Wie komme ich da raus? Wie kann ich meine Wunden auch heilen? Wie komme ich immer ein Stück weiter im Leben? Und da sind wir auch schon wieder in dieser, Gesellschaft, wo man sagt, die ist sehr narzisstisch. Ja? Auch da kann man ganz genau sein Augenmerk drauf legen, mit wem möchte ich denn was zu tun haben und bei wem sagt mein Bauch schon, da muss ich vorsichtig sein. Ja? Und ich glaube, dass wenn man da sehr geprieft ist und dass man, wenn man da sehr viel erlebt hat schon und wirklich an sich auch gearbeitet hat, dass man dann das relativ schnell bemerkt und dass man dann auch die Reißleine zieht. Und so verbessert sich das Leben für einen selber natürlich auch. In dem Moment, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter und hier ist ein Stopp und mit diesen Menschen möchte ich dann aber auch nichts zu tun haben.
Ja, es ist irrsinnig wichtig, das Grenzen setzen. Das ist so ein riesengroßes, wichtiges Thema. Und du hast das sicher selber auch. Du hast eine riesengroße Facebook-Gruppe, du hast einen Verein gegründet. Also wir haben ja so ziemlich dasselbe. Mhm. Du in Deutschland, ich in Österreich.
Genau.
Und so bei dir. Also mir ist auch aufgefallen, dass sich natürlich, nicht oft, aber es kam schon vor, dass sich auch mal Menschen mit sehr toxischem Verhaltensmuster auch mal in eine Selbsthilfegruppe schleichen. Absolut. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die das bewusst machen, sondern sie glauben wirklich, das Opfer zu sein und man merkt ja auch erst mit der Zeit, dass was nicht stimmt, also an gewissen Signalwörtern oder Signalsätzen oder wenn man dann heimlich angerufen, also ich hatte das selber bei einer Live-Veranstaltung mal bei einer Selbsthilfegruppe, Und bin dann aber leider Gottes erst 2 Stunden danach draufgekommen, als sie mich dann auch privat versucht hat, ich will jetzt gar nicht sagen tyrannisieren, aber es war schon so ein beginnendes Stalking mit 2 Stunden später schon. Ja, ich bin dir jetzt nachgefahren, weil ich hatte Angst alleine, bis hin zu permanenten Anrufen und WhatsApp-Nachrichten und SMS und, und. Und dann wollte sie auch noch die Daten von anderen haben, also hat dann wirklich schon relativ stressig begonnen. Wie handelst du das?
Ja, es ist etwas tatsächlich, Karin, das haben wir auch schon erlebt. Ich habe das jetzt 3-mal erlebt in diesen 2,5 Jahren, seitdem ich angefangen habe mit dieser Aufklärungsarbeit, aber 3-mal wirklich auch so erlebt, dass ich wieder völlig zurückgefallen bin. Ja, dass ich
Okay.
wirklich alles hinschmeißen wollte, wirklich gesagt habe, ich kann das körperlich auch nicht aushalten, weil mich das wieder total gelähmt hat. Also es waren diese 3-mal, war eigentlich wie eine Retraumatisierung. Es kam auch dazwischen immer mal was vor, was aber jetzt nicht so schlimm gewesen ist, sondern wo ich so gedacht habe, das hat sich angebahnt. Aber in diesen 3-mal, in denen mir das passiert ist, war ich wirklich so am Rande, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie oft ich das noch aushalten kann. Und da merke ich dann auch wieder die Wunden, die bei mir zwar oberflächlich verheilt sind, aber eben tiefgründig trotzdem noch so extrem dann da sind, aber nur in diesen Momenten. Und das finde ich etwas, ja, mein Bauch hat immer mit mir gesprochen und ich habe auch immer wieder schön es weggedrückt, was ich jetzt seitdem auch nicht mehr mache, sondern ganz klar dann wieder sage, nein, mein Bauch sagt nein, dann bleibe ich bei dem Nein. Und
Ja.
hätte mir das eigentlich auch bestimmt mindestens, na, 2-mal mindestens ersparen können, wo ich gesagt hätte, war mit meine Schuld, weil ich es wirklich nicht geblickt habe. Beim dritten, bei der allerersten, wo es passiert ist und praktisch da nicht. Das war eine enge Freundin von mir. Das hat sich wirklich so rauskristallisiert. Aber du hast vollkommen recht. Es ist dann einfach so, dass die wirklich dann schon wieder auf diese Flying Monkey Schiene gehen. Sie gehen dann wieder rum und suchen sich die Nächsten im Umfeld und wollen aber auch alles zerstören, was man sich
Ja.
aufgebaut hat. Und das finde ich etwas, was ich ganz, ganz schlimm finde. Und auch gerade in der Kombi mit dem Verein, wo ich immer wieder denke, also wir haben dann auch wirklich die Androhung bekommen, wir zerstören euren Verein, wir werden alles machen, damit ihr am Boden seid, wo ich so denke, wie krank ist das, wenn man anderen Menschen die Hilfe, die wichtig für die anderen Menschen ist, zerstört. Und da denke ich dann immer, also da muss was in einem Menschen drin sein, das so schlimm ist, weil ich würde niemals rausgehen und irgendjemanden, egal was er sich aufgebaut hat oder was er auch an Hilfestellung gibt, in irgendeiner Art und Weise zerstören. Und das ist immer etwas, wo ich ganz schlimm auch zu nagen dran habe, muss ich ganz ehrlich sein. Wie geht's dir denn damit, Karin, wenn sowas
Ja, das
passiert?
glaube ich dir. Ja, also ich muss sagen, bei mir war auch, also mein Mann muss mich regelmäßig wieder aufbauen und sagen, komm, mach weiter, du machst das super, das muss ich schon auch sagen. Bei mir ist es jetzt gar nicht so, die Selbsthilfegruppen oder die Arbeit mit Betroffenen, den Verein haben wir ja aufgegeben aus diversen Gründen. Wir hatten leider in Österreich überhaupt keine Hilfestellung und uns überrannten dann die Kosten schon und wir konnten die private einfach nicht mehr tragen, ja.
Ja.
Noch dazu muss ich ganz ehrlich sagen, dass es nicht bei allen natürlich, ja, aber es gab dann schon einige Menschen, die immer nur gefordert haben. Und man kann halt nicht immer nur fordern. Wir haben dann wirklich mit unseren anderen Jobs wirklich schon teilweise 20 Stunden am Tag gearbeitet. Gerade in Corona-Zeiten haben wir dann noch ein gratis Hilfetelefon angeboten. Da war ja sehr, sehr viel Missbrauch, auch in den Familien oder eben auch verbale Gewalt. Da hat sich das ja dann gehäuft im Homeoffice etc. Und das haben wir noch alles gut durchgestanden und ich hatte zu der Zeit auch meine Tumoroperation. Da ist viel zusammen kommen. Und ich habe dann aber auch zu meinem Mann gesagt, irgendwas muss ich jetzt loslassen. Ja? Also ich kann nicht mehr in allen
Ja,
Bereichen mit
ja.
dieser Routine arbeiten, das geht nicht mehr. Den haben wir dann aufgelassen und Selbsthilfegruppen kann man ja auch so anbieten, da braucht man den Verein jetzt nicht. Aber man kommt, gebe ich dir vollkommen recht, man kommt extrem hart an seine Grenzen. Ich habe dann auch 2-mal eine längere Pause gemacht, einerseits aus gesundheitlichen Gründen. Und wie du richtig sagst, das belastet einen ja auch auf den Punkt, wo es einem nicht so gut geht. Also mir geht es mental und psychisch damit sehr gut, aber körperlich nicht. Ich spüre dann diese Menschen auch körperlich zu meinen körperlichen Defiziten noch dazu.
Ja.
Und was mich mehr fertig macht, sage ich ganz ehrlich, sind diese, also fertig macht, das stimmt nicht, sondern was mich teilweise kopfschütteln lässt, sind diese Hater in Social Media. Ich habe das Gott sei Dank nicht so oft wie andere oder bei anderen. Ich habe eine, muss ich sehr dankbar sein, eine sehr liebe und gute Community. Aber es gibt wirklich Leute, wo ich mir denke, sitzen die den ganzen Tag vorm Internet oder im Internet oder wie auch immer und überlegen sich, wie sie anderen haten können, mobben können, fertig machen können. Das geht so weit, dass ich dann auch Nachrichten bekomme und ich komme halt nicht regelmäßig dazu, dass ich die lese, weil es so viele Kanäle sind, dass dann drinnen steht, du bitte, bitte hilf mir, der eine Follower von dir schreibt mich permanent an. Also das sieht dann so aus, dass ein Betroffener von einem Coach ständig angeschrieben wird, du, ich habe da super, ich kann dir da aus deinem Trauma helfen, überweis mir das Geld. Ich komme manchmal gar nicht hinten nach, dass ich die dann auch blockiere. Und ich fahre mittlerweile eine sehr harte Schiene. Man kann mal was falsch verstehen, man kann mal einen Fehler machen, aber gehst mal lang auf die Nerven, blockiere ich dich. Und da gibt es auch, das
Genau,
hat
ne?
gar nichts damit zu tun, dass ich keine Kritik
So
vertrage oder das
ist
hat
es,
auch
so
nichts
ist
damit
es.
zu tun,
Eine
dass ich mich
Abgrenzung.
mit dem Menschen nicht auseinandersetzen möchte. Aber ich,
Genau.
wenn derjenige mir zweimal über meine Grenzen hatscht, dann tschüss, dann ist es
Genau.
so, ja.
Ich, Karin, bei mir ist es ganz genauso. Es ist auch so, dass das tatsächlich oft ein Kritikpunkt an mir ist, dass ich mich nicht mehr auf diese Diskussion
Genau,
einlasse. Und ich
genau.
sage, man kann sehr, sehr, sehr gut mit mir diskutieren und vor allen Dingen sachlich diskutieren und auch kritisieren, aber
Ja.
auf einer anständigen Art und Weise. Ja? Und wenn ich Verbesserungsvorschläge habe, dann kann ich die so argumentieren, dass ich einen anderen Menschen damit nicht verletze. Und weil ich würde
Genau.
das ganz genauso machen. Ich würde auch sagen, das und das würde ich anders machen, aber ich würde mich immer freundlich ausdrücken. Das ist einfach meine Art und Weise. Und das erwarte ich eben von anderen Menschen auch. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, und das erlebe ich auch immer wieder gerade, ich meine, ich stehe sehr viel in der Öffentlichkeit, ich habe auch sehr viele TV-Auftritte, sehr viele
Ja.
Zeitungsartikel, aber es ist ja nicht so, dass ich mich denen aufdränge, sondern ich habe das angeboten, ich mache das und jedem anderen steht es auch frei, das zu tun. Und immer
Genau.
wieder wird mir nur gesagt, ja, du drängst dich in die Öffentlichkeit. Nein, es wird immer gefragt, ob auch andere sprechen, aber das sind die, die wollen nicht sprechen und werfen dir es aber auf der anderen Seite vor. Und auf der ganz anderen Seite sagen sie dann, es ändert sich nichts. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja, weil es
Ja, da
einfach
muss ich
nicht
dir recht geben.
zusammenpasst.
Ja, sowas hatte ich Gott sei Dank noch nicht, aber so wie du das jetzt erklärst, die Sichtweise finde ich sehr logisch und sehr einleuchtend und gut, dass du das ansprichst. Das ist auch ganz wichtig. Also bei mir war es bis jetzt so, Radiointerview oder Zeitungsartikel etc., das ist eigentlich sehr positiv aufgenommen worden, auch mit Dankbarkeit, da bin ich schon froh. Was ich eher als negativ empfunden habe, ich arbeite ja auch im Bereich mit Betroffenen. Und natürlich ist das ein Teil meiner Arbeit, ja. Und Ausbildungen kosten, Studium kostet. Ja, ich habe über 30 Jahre Erfahrung mit den Themen. Und natürlich muss ich auch für meine Dienstleistung Geld nehmen,
Na
ja.
klar, ja.
Ich biete natürlich auch soziale Tarife an, wenn jemand sagt, ich bin alleinerziehend oder ich habe gerade eben durch diese Umstände meinen Job verloren. Da kann man mit mir immer drum reden, immer.
Ja.
Aber was ich wirklich sagen muss, ist, ich habe schon den einen oder anderen, ja, wie soll ich sagen, ohne das jetzt irgendwie schlecht auszudrücken, dann Nachrichten bekommen wie, es ist eine Frechheit, dass du überhaupt Geld verlangst. Also ich kenne keinen Therapeuten in Österreich, keinen Arzt, keinen Verkäufer im Einzelhandel, der seinen Job gratis macht. Und das sind so Punkte,
Nee.
ich habe bis zu einem gewissen Punkt die Selbsthilfegruppen gratis angeboten. Es gibt sehr, sehr viel Content, den Podcast, Blogartikel, Interviews, Fragestunden, Austauschrunden. Das ist alles kostenfrei, ja, für Betroffene.
Ja, ja,
Aber
ja.
wenn man dann traumasensibles Arbeiten braucht oder eine tiefgründige Beratung, die ein, zwei Stunden dauert, ja, dann muss man die Dienstleistung buchen. Und ja, da habe ich
Natürlich.
schon negative Erfahrungen gemacht, das waren jetzt nicht wahnsinnig viele, aber auch da setze ich dann Grenzen und sage, ja, schau, du musst mich ja nicht buchen.
Richtig,
Du
richtig.
musst mich auch nicht anschreiben, du kannst doch gern woanders hingehen. Ich kenne die gängigen Tarife, meiner ist im Mittelmaß, der ist nicht
Ja.
ganz niedrig und der ist nicht extrem hoch, der ist gängiges Mittelmaß in Europa, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, man kann sich ja, in Österreich ist es ja so, dass du viele dieser psychologischen, therapeutischen Leistungen, auch alternative Schiene, ganz egal, was du jetzt machst, ja, relativ viel privat ist. Es gibt bei uns nicht so viel Plätze wie in Deutschland und bei euch ist das System auch ein bisschen anders als
Ja,
bei uns.
das stimmt.
Deswegen musst du relativ viel zahlen in Österreich. Und ich glaube, da darf sich auch jeder aussuchen, dann was er machen möchte.
Ja.
Und diese besagte Person hat dann die eine, es waren, ich glaube, drei oder vier waren es bis jetzt, aber diese eine besagte Person hat dann mit der emotionalen Erpressungsschiene probiert, ah, du wirst schon noch sehen, was du hast und was bist du nicht für ein schlechter Mensch, wenn du mir das jetzt nicht gratis anbietest und, und. Und das sind so Dinge, wo du dann einfach auch wieder dieses toxische Verhaltensmuster der anderen merkst, was
Absolut.
natürlich auch ein Zeichen von Traumata sein kann, wenn ich aus einem missbräuchlichen Elternhaus komme oder, ja. Aber ich denke mir halt ganz einfach, so kann ich mit Menschen nicht umgehen. Ich kann nicht aushauen gegen toxische Verhaltensmuster, gegen gewisse Menschen, aber dann selbst so ein Verhalten an den Tag legen. Und da muss ich leider Gottes sagen, da gibt es gerade im Internet und gerade dann, wenn sie anonym sein können oder einen Fake-Namen haben, da ist der Mund dann schon sehr groß.
Das stimmt, absolut. Das habe ich auch erlebt. Also ich habe auch erlebt, dass viele, die in diesen toxischen Beziehungen waren, dann einfach komplett umschlagen und sagen, ja, ich lasse mir jetzt gar nichts mehr von niemandem sagen und von niemandem mehr gefallen. Und alles, was man dann versucht anzubringen, wird eigentlich negativ gedreht. Und das ist natürlich
Ja.
dann auch sehr, sehr schwierig, weil an die Menschen kommt man dann einfach nicht mehr dran. Und das ist einfach so, ich glaube, Karin, das weißt du wie ich auch, wir müssen, um aus diesen Konstellationen rauszukommen, wirklich an uns arbeiten, gucken, was ist unser Defizit, was ist mit uns passiert, dass wir überhaupt in solche Konstellationen reingekommen sind. Und da gilt es dann auch darum, um an uns zu arbeiten. Und das ist nicht, weil wir so schlecht sind, sondern das ist einfach zu unserem Schutz. Und da
Ja.
muss man eben manchmal auch Dinge benennen, die ja, nicht so schön sind. Und das sind auch Gründe. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, ja, du bist so klar und so deutlich und das sind Trigger. Ja, natürlich, das sind Trigger, aber ohne diese Trigger kommen wir einfach auch nicht weiter. Und wir reden hier nicht von Gänseblümchen oder sonstigen, sondern wir reden hier wirklich von etwas, was Seelen zerstört. Und da
Ja.
muss man auch sehr klar und deutlich sprechen. Und ich glaube schon, dass ich auch jemand bin, der das sehr sanft rüberbringen kann. Aber es gibt nun mal Dinge, die nicht sanft sind. Und die muss man auch benennen dürfen. Und da kommen auch sehr, sehr viele nicht mit klar. Das ist wirklich, das habe
Ja.
ich auch schon sehr, sehr häufig gemerkt. Und dann versuchen sie, wie du sagst, mit diesem emotionalen Spiel dann auch so zu tricksen und zu gucken, wie weit komme ich denn bei ihr überhaupt mit dieser Schiene? Ne, das wirst du bestimmt
Ganz
dann, das,
genau.
was du auch meinst. Ne? Man kann es ja mal probieren.
Genau richtig. Ja, also sie setzen genau das ein, was sie, ich weiß nicht, das kann man jetzt nicht beurteilen natürlich. Ja, wo kommt das her? Kommt das aus der Kindheit? Kommt es aus der Jugend? Kommt es durch irgendeinen Zwischenfall? Kommt es durch ein Trauma? Ist es genetisch? Da gibt es ja viele Ursachen. Also ich
Ja,
möchte
ja.
jetzt nicht sagen, es ist alles vererbt oder es ist alles angelernt, aber man muss schon ehrlich sein. Ich weiß, da kommen jetzt wieder die großen Kritiker gleich, ja. Aber es gibt einfach ein großes Generationstrauma, das darf man nicht einfach so
Nee,
links
das
liegen lassen.
stimmt,
Es ist
ja.
nicht alles, genau, es ist nicht alles darauf zurückzuführen, aber es ist halt schon sehr stark. Ich selber arbeite jetzt seit über 5 Jahren damit. Und ich merke einfach, wie viele Menschen mir dann erzählen, okay, so war meine Mutter, so war mein Vater, so waren meine Großeltern, also es lässt sich da schon nach hinten verfolgen. Und nochmal zur Klarstellung, also das ist jetzt nicht der Grund. Also es gibt nie eine Entschuldigung für Missbrauch. Es
Nee,
ist jeder
nee.
in der Eigenverantwortung, sein eigenes Bewusstsein, sein eigenes Verhalten etc. mal zu definieren, mal zu beleuchten, mal anzuschauen, seine Traumata aufzuarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Ja.
Also das ist überhaupt kein Täterschutz jetzt, im Gegenteil. Ich finde einfach Missbrauch, kein Trauma rechtfertigt Missbrauch an jemand anderen.
Das sehe ich ganz genauso.
Ja, das ist
Da bin
einfach
ich voll
so.
bei dir.
Und was auch ganz, ganz wichtig ist oder Fakt ist, dass wie du gerade gesagt hast, man muss auch an sich arbeiten. Ich weiß leider, dass einige Therapeuten das nicht so sehen. Ja, also das habe ich auch schon öfter jetzt gelesen oder gehört. Natürlich, Missbrauch ist Missbrauch, da braucht man nicht drüber sprechen. Und es ist auch nicht so, dass man jemanden anzieht. Also ich bin jetzt nicht automatisch ein Magnet für narzisstischen Missbrauch aus irgendwelchen Gründen. Das ist auch Bullshit. Aber was ganz wichtig ist zu sagen, dass wir einfach, wenn wir zum Beispiel aus einem missbräuchlichen Elternhaus kommen, wir haben eine gewisse Erziehung. Wir kennen ja nichts anderes.
Richtig,
Wir
ja.
übernehmen diese Muster. Und jetzt kann es sein, ja, weiß ich nicht, werde ich zu jemandem, der selbst narzisstische Tendenzen hat, oder werde ich vielleicht jemand, der in eine komplette Opferrolle schlüpft und in einer Schockstarre ist und vielleicht dann in eine Art Missbrauch gerät, weil er es gar nicht bemerkt, weil er es ja von den Eltern nur so kennt.
Ja. Ja, das kommt natürlich auch ganz häufig vor. Also wir haben auch eine junge Frau bei uns in der Selbsthilfegruppe, so eine wunderbare Frau, ist aber wirklich in einem komplett toxischen Elternhaus groß geworden, die aber so nicht werden will. Und sie sagt, aber sie spürt natürlich trotzdem diese Kälte, die sie auch zum Teil an den Tag legt. Aber sie möchte einfach so nicht sein. Und das finde
Ja.
ich auch immer wieder etwas, da kämpft jemand dagegen an, Generationen wirklich zu durchbrechen und nicht
Ja.
so zu werden und nicht so zu sein, weil er schon sieht oder fühlt, dass es einfach nicht richtig ist. Und das ist etwas, da habe ich so eine Hochachtung davor, ja, weil man einfach, genau, man will das einfach nicht und man will ja auch so eine Art Resilienz an den Tag legen, wo man zeigt, nee, ich werde so nicht mehr, ja, wie ihr alle wart. Und das finde ich wirklich etwas, was so außergewöhnlich ist und wo ich wirklich auch meinen Hut davor ziehe. Und wie du auch sagst, jeder Mensch ist für sein Tun ab einer gewissen Art und Weise verantwortlich. Und da muss ich selber, und das kann mir keiner erzählen, also auch wenn ich vielleicht empathielos bin, zeigt mir ja mein Verstand, da stimmt doch irgendwas nicht, wenn ich Menschen immer wieder zum Weinen bringe oder ähnliches. Und da, das kann jeder in die Hand nehmen, ist meine persönliche Meinung und kann da an sich arbeiten. Aber diese Menschen zum Teil wollen vielleicht auch gar nicht an sich arbeiten, aber wir sollten nicht die Leidtragenden sein. Wir sollten die Menschen sein, die sagen, wir sind und werden nicht so und wir möchten das Gute in uns behalten.
Genau. Und ich denke auch, so wie du es gerade schön formuliert hast, wenn man dieses, ob es jetzt ein Generationentrauma ist oder was auch immer, wie man es benennen möchte, dass man das durchbricht. Und es ist wahnsinnig schwierig, dass man Muster durchbricht. Ja. Also ich kann das von mir sagen, ich habe das auch schon in Podcast-Folgen gesagt. Ich hatte in meinen Teenager-Jahren oder jungen Erwachsenenjahren auch toxische Züge. Sehr toxische Züge teilweise. Und wie du richtig sagst, es kommt dann aber ein Punkt, wenn du merkst, den Menschen geht es nicht gut damit, beziehungsweise du fühlst dich auch nicht mehr gut. Du reflektierst das irgendwann und sagst, das ist natürlich sehr schmerzhaft, wenn du reflektieren musst, dass du selber einen toxischen Zug hast oder mehrere toxische Züge hast oder jemand verletzt hast damit oder es wendet sich jemand von dir ab und du kannst überhaupt nicht nachvollziehen, warum, weil das für dich eigentlich sehr fremd ist, was der zu dir sagt, ja. Aber irgendwann kommst du drauf, du musst da reflektieren und an dir arbeiten. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum so viele Menschen sich dann nicht drüber trauen oder gar nicht hinschauen oder dem sich gar nicht annehmen, ich will ja nicht sagen, der Mensch ist komplett toxisch, sondern vielleicht gewisse Ansätze oder gewisse Anteile, ja. Und das ist eben der Punkt wieder, wo wir bei dem Differenzieren sind. Es gibt Menschen, das sind keine Narzissten, aber die haben einfach toxische Anteile. Aus
Ja.
welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, und wenn es aus dem Elternhaus kommt, ja. Und was ich auch das noch ganz kurz anmerken möchte, weil viele immer schreiben, ja, Karin, du sagst immer nur, die Eltern sind schuld. Nein, nein, ich sage nicht, die Eltern sind schuld. Ich sage einfach, dass es ein Trauma besteht. Wir wissen nicht, wie weit das vorangeht. Und ich bin auch gar nicht da, dass ich jemand die Schuld zuweise, sondern einfach, dass ich aufzeige, was passiert. Und wichtig zu wissen ist aber auch, wenn man sich Forschungsdinge anschaut, ich war bei einem Schweizer Online-Kongress dabei, da ging es darum, um narzisstische Kinder. Also um Kinder mit narzisstischen Tendenzen, mit narzisstischen Verhaltensmustern, wo aber die Eltern keine aufgewiesen haben. Ja? Also auch das gibt es. Man darf wirklich alles beleuchten, alle Seiten. Es sind nicht immer nur die Eltern, aber wir müssen ehrlich sein. Schauen wir uns mal meine Seite an oder deine Gruppe. Gut, bei dir geht es, glaube ich, mehr um Partnerschaft, aber bei mir geht es ja hauptsächlich auch ums Elternhaus, ja. Wie viele Zuschriften ich wöchentlich bekomme, ja, und wie viele Menschen sich melden mit so ziemlich dem gleichen Schicksal, mit den gleichen Traumata, ja. Das ist ja nicht wegzuschreiben, das kann man ja nicht leugnen.
Ja, und es ist auch so, dass ganz viele Menschen, die in narzisstischen Beziehungen sind, einfach auch ein toxisches Elternhaus hatten. Und das ist
Ja.
bei mir so, das ist bei ganz, ganz vielen anderen Menschen so. Und diese Menschen kommen oftmals durch die Beziehung auch erstmal dahinter, was eigentlich im Elternhaus passiert ist, ja,
Ganz
weil sie
gut.
das vorher als normal erachtet haben. Und das haben wir auch, also auch in unserer Selbsthilfegruppe, dass es einfach so ist, dass dann auch von den vom Elternhaus gesprochen wird, von den Eltern gesprochen wird und dann auch viele sagen, ah, Moment mal, da muss ich auch mal drüber nachdenken, ja, und dann eins zum anderen kommt. Das ist einfach im Laufe der Entwicklung von jedem Einzelnen auch oft so, dass er sagt, also ich was ich ganz oft erlebe in den Gruppen ist, dass sie erst mal sagen, nein, bei mir ist zu Hause alles gut und auf einmal, ach, mein Vater, der hat mir dann doch nicht so viel Liebe gezeigt und dann kommt so ein aufs andere und dann erkennen sie immer mehr, dass da auch was nicht gestimmt hat. Aber wie du sagst, es ist gar nicht, dass das bösartig oder manche Eltern können es einfach nicht, konnten es einfach nicht zeigen und es waren nochmal ganz andere Situationen vor 50, 60, 70 Jahre, ja, wie du sagst auch, wie viele Elternteile waren im Krieg, wie viele unserer Elternteile hatten Eltern, die im Krieg waren, die mit anderen Dingen Probleme hatten. Das ist auch keine Entschuldigung, es ist einfach nur eine Erklärung, wie das dann auch zustande gekommen ist. Und auch bei meinem Ex-Partner war es so, dass er praktisch die dritte Generation gewesen ist, wo das schon bekannt war, dass es so abläuft, wie es abgelaufen ist. Ja, das habe ich auch durch einen Zufall mitbekommen von der Familie eben. Und da frage ich mich dann auch. Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mein Sohn ist jetzt die vierte Generation und ich möchte das nicht, dass er so groß wird. Ja, und das ist auch wirklich etwas, wo ich wirklich jedem ans Herz lege, auch wenn man in diesen Beziehungen steckt und auch in dem Elternhaus steckt, zu sagen, man muss eine klare Grenze ziehen für sich und auch für seine eigene Familie.
Ganz genau so ist es. Das ist ganz, ganz wichtig. Also für mich ist eins der wichtigen Tools Grenzen setzen, sei das jetzt im eigenen familiären Bereich, sei das in der, also bei Kollegen oder bei Freunden, Bekannten oder eben auch im Internet, ja. Es ist ganz, ganz wichtig, Stopp zu sagen, das ist meine Grenze und wenn du die immer wieder überschreitest, dann kannst du nicht in meinem Leben teilhaben.
Genau.
Das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, man sollte das einfach normalisieren, ja. Ich mag dieses Wort normal zwar nicht, aber man sollte das einfach nicht mal als Tabuthema machen, sondern anerkennen, wenn jemand sagt, nein, ich habe mit dieser einen Freundin keinen Kontakt mehr, ich habe mit meiner Mutter keinen Kontakt oder ich habe mit wem auch immer, mit meinem Ex-Partner keinen Kontakt, dann ist das zum Akzeptieren und da braucht kein Flying Monkey kommen, da braucht niemand aus der Gesellschaft kommen und da braucht der Journalist XY von der Tageszeitung nicht kommen. Ja. Das ist Fakt, das ist mein Recht. Das ist nämlich mein Körper und mein Leben und über das bestimme nur ich und nicht irgendein anderer.
Richtig, absolut. Da bin ich voll deiner Meinung. Absolut.
Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Da, weil es ist ja schon schwierig, du kennst das selber von Betroffenen, dass man wo mal einen Halt machen muss, einen Cut machen muss. Und ich weiß, wie es jeden einzelnen Betroffenen geht, der das bei den Eltern machen muss. Man hat immer diese Hoffnung und man hat ja eine ganz eigene Bindung gerade zu den Eltern. Also es ist ja schon schwierig genug, dieses Band zu durchbrechen, sage ich mal. Und da komplett in den No-Contact zu gehen, das ist ja oft schon beim Ex-Partner schlimm genug.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass es gerade diese Leute, die es so schwer haben damit und all die wir betroffen sind davon, ja,
absolut,
dass wir da einfach ein bisschen mehr Mut und Respekt bekommen sollten, als immer nur noch einen draufhauen und noch einen draufhauen. Und ich sage auch meinen Klienten immer, ja, dass sie einfach dann einmal medial und auch was TV betrifft oder Journalismus, Medien einmal wirklich ein, zwei Wochen komplett zurücktreten sollen und sich das dann gar nicht mehr anschauen sollen oder eben auch Social Media etc., wo sie dann immer wieder darauf hingewiesen werden, dass Familie das Wichtigste ist und das muss man muss sich selbst optimieren und, weil im Prinzip unterm Strich ist es nur wichtig, dass du glücklich bist.
Ganz genau, das sehe ich ganz genauso. Also ich hatte auch die Situation, dass ich jetzt im August den Kontakt zu meinem Vater wirklich komplett cutten musste, einfach aus Selbstschutz, einfach aus 37 Jahren Schmerz, ja, wo ich dann wirklich gesagt habe, es ist jetzt gut und es ist reicht. Meine Seele, mein Körper und ich lasse es nicht mehr zu, dass mich jemand so verletzt. Und es ist sehr schwer, aber unterm Strich muss ich ganz ehrlich sagen, geht es mir damit viel, viel besser. Aber es ist trotzdem ein schwerer Weg. Und natürlich ist es dann so, ja, wie, du hast mit deinem Vater keinen Kontakt. Das ist dann erstmal die erste Aussage. Wenn ich dann erkläre, warum, dann ist es so, dass viele sagen, oh, okay, das kann ich verstehen. Aber man sollte das gar nicht erklären müssen, warum. Man soll einfach die Menschen so annehmen, wie sie sind. Und wenn sie da einen Cut machen, dann hat es seine Gründe, denn das macht niemand freiwillig. Ja,
ganz genau.
Und das sollte jeder für den anderen auch respektieren.
Ja, ich sehe das wie du. Also ich habe das auch regelmäßig gehabt in den letzten Jahren und ich habe dann auch irgendwann aufgehört, mich zu erklären. Ich habe gesagt, das ist einfach so. Das ist zu akzeptieren. Da brauche ich mich nicht erklären und nicht rechtfertigen. Das ist so. Die, die sich ein Bild machen wollen, es gibt die Leute, die werden dich immer als Bösewicht sehen. Das ist okay. Sollen
Ja,
sie.
ja.
Und dann, die haben, ja, es haben ja eh, in Wirklichkeit hat ja niemand Ahnung, was wirklich vorgefallen ist. Das weißt ja nur du als Betroffener.
Richtig, richtig.
Und das reicht mir aber auch. Und wenn dann mein innerster Kreis von 5 Leuten darüber Bescheid weiß und mich supportet und für mich da ist, dann ist das okay, dann ist das super. Und alle anderen sind mir da mittlerweile völlig egal. Ich gehe sehr gut konform mit diesen Situationen und ich bin sehr dankbar, dass ich die Kraft und den Mut hatte. Und auch im Freundeskreis und auch bei Ex-Kollegen gesagt habe, interessiert mich nicht mehr. Und ich glaube, ja, natürlich ist man eine Zeit lang der Bösewicht und es wird viel über einen geredet, weil warum machst du auf einmal mit 25 Leuten Schluss? Warum hast du auf einmal mit so vielen Leuten ich glaube, ich habe in 3 Jahren, habe ich mich von 85% der Menschen getrennt, ja, weil ich davon bin, dass ich in einem irrsinnig toxischen Umfeld gelebt habe. Und dann auch an mir sehr, sehr viel arbeiten und ändern muss. Und das Problem ist einfach, dass sich, ja, wenn du dich änderst, heißt es immer, ändert sich das ganze Umfeld. Wenn das aber der Fall ist und es ändert sich nichts zum Positiven, dann kannst du nur gehen.
Richtig. Absolut,
Ja.
absolut. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, und das finde ich auch total spannend, aber hat mich auch sehr, sehr doll verletzt, dass viele Menschen nur damit umgehen konnten, als ich noch in der Opferrolle war. Als ich dann
Ja.
stark geworden bin, haben diese Menschen sich von mir distanziert und wirklich so distanziert, dass sie mir nicht mal mehr auf der Straße guten Tag sagen, obwohl das meine engsten Vertrauten in der Situation gewesen sind.
Ja.
Und das finde ich auch so, also wenn du dann als starker Mensch mit einer eigenen Meinung bist du gar nicht mehr gern gesehen, sondern sie wollen eigentlich dieses Opfer um sich rum haben, was sie betütteln können, was sie auch immer wieder aufbauen müssen. Das war für mich ganz, ganz schwer auch zu verstehen, weil das auch zwei, drei Personen in meinem engeren Umfeld gewesen sind, die, wie gesagt, auch ganz eng an mir dran waren. Und das muss ich sagen, da habe ich heute noch, das verletzt mich heute noch.
Ja, das glaube ich dir. Ich hatte das auch ähnlich. Und ich kann mich noch an einen Satz erinnern. Also, der war, wenn du mit Kritik nicht umgehen kannst, dann brauchen wir auch keine Freundschaft führen. Mit Kritik war aber eine, wie soll ich sagen, eine sehr gemeine Meinung mir gegenüber, nach der ich gar nicht gefragt habe. Das hatte mit Kritik nichts zu tun. Da ging es um eine private Sache, die diese Person einfach wusste. Und da ist dann drüber gefahren worden mit einer Ansicht und einer Meinung, die mich sehr verletzt hat, wo ich mir dann gedacht habe, du hast überhaupt keine Ahnung und warum gibt es da jetzt eine so eine bösartige Meinung drüber, obwohl ich nicht nach deiner Meinung oder deinem Rat gefragt habe. Und ich habe diesbezüglich dann auch gar nichts dazu gesagt, habe nur gesagt, du, das kannst du nicht beurteilen, mehr war da auch nicht und habe mich dann aber auch ein bisschen distanziert. Und aus dieser Distanz ist dann ein Dreivierteljahr später eine Nachricht gekommen, so quasi, ja, wenn du mit meiner Kritik nicht umgehen kannst, dann brauchen wir auch keine Freundschaft. Ja, ist okay, nehme ich an, für mich überhaupt kein Thema, weil ich habe mich ja schon distanziert. Aber das sieht man einfach wieder, nur weil man auf etwas nicht eingeht oder eben eine Grenze setzt und sagt, du stopp, das ist meine Privatsache, du hast sie mitbekommen, aber du weißt nichts darüber und ich möchte mit dir darüber nicht sprechen. Und dann gibt es aber trotzdem einfach eine böswillige Meinung und dann drüber reden mit anderen. Und man sagt dann so, stopp, das lasse ich mir aber nicht bieten, so wie du richtig sagst, doch man setzt doch hier wieder eine Grenze, dann ist man automatisch der Bösewicht. Und wie du auch richtig sagst, die Opferrolle. Mir ist aufgefallen, dass wenn man Nein sagt, was ja auch eine Grenze ist, dann wird man unbequem.
Richtig,
Dann wird man richtig
absolut,
unbequem und dann
genau.
können sie einem nicht mehr formen und
Ja,
dann kann man nicht mehr emotional erpressen. Also
ja.
das ist alles ein großer Kreislauf auf verschiedenen Schienen. Und wie du
Ganz
sagst, wenn
genau.
man dann der Starke ist und aussteigt, dann ist man zwangsläufig bei sehr, sehr vielen Menschen der Bösewicht. Ich konnte, das war der Grund, diese Angst, die ich immer hatte, ich wollte dieses People-Pleasing, gell? Man möchte gemocht werden,
Ja,
man möchte irgendwie
absolut.
alles recht machen. Und das ist ja der Hauptgrund, warum man aus diesem Kreislauf nicht aussteigt.
Ja, aber mittlerweile bin ich der Meinung, ich muss in den Spiegel gucken, ich muss mit mir klarkommen.
Ganz genau.
Und es gibt für mich zwei Unterschiede. Das eine ist, jemand anderen zu verletzen und das andere ist, meine Grenze zu ziehen. Und ich verletze genau. niemand anderen, wenn ich meine Grenze ziehe. Und wenn das jemand dann so nicht akzeptiert und dann meint, er muss mich ignorieren, dann ist das so, dann muss ich das respektieren. Das tut auch weh, da stehe ich auch dazu. Also alles andere wäre gelogen. Aber es zeigt mir auch wiederum, mit welchen Menschen ich da eigentlich auch was zu tun hatte. Denn wenn man jemanden gern hat, dann kann man diskutieren, dann kann man die Sachen auch aus der Welt schaffen, dann kann genau. man auch einfach mal eingestehen, okay, ich habe die Meinung, du hast die Meinung, deswegen habe ich dich trotzdem gern. Ja, das ist völlig in Ordnung, aber genau. Dann jemanden wirklich zu ignorieren und neben runterfallen zu lassen und so zu tun, als habe ich den noch nie gesehen, das zeigt mir dann eigentlich auch den Charakter des Gegenübers.
Ja,
und da habe ich dann nichts
Fälle.
Verloren. Da hast
ja,
du dann
auf alle
letzten
Fälle.
Endes nichts verloren.
Richtig, ja,
Ja.
und Menschen ändern sich halt auch, ja, also das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, bei dir war das ja auch so, wenn du dich selber veränderst, das war eben bei besagter Bekanntschaft, die ich vorher erwähnt habe. Wir haben uns sehr, sehr viele Jahre sehr gut verstanden. Und als ich mich dann verändert habe, ich weiß, dass da dann Trigger auch bei dieser Person kamen. Und wir haben immer darüber gesprochen, wir konnten da immer gut reden, wir waren bei vielen Dingen nicht einer Meinung, was auch, wie du sagst, vollkommen in Ordnung ist. Vor allem finde ich das immer ganz spannend, verschiedene Sichtweisen und Meinungen zu sehen, weil es einem ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung
so ist
manchmal
es.
weiterbringt.
Ich auch,
ja?
ich auch, ja.
Aber wenn dann jemand mehrmals einen persönlich angreift und dies dann unter Kritik tituliert, beziehungsweise als freie Meinungsäußerung, und das ist auch so ein Punkt, um da vielleicht noch kurz einzugehen, auch in Social Media ja ganz, ganz präsent, dass oft verwechselt wird, eine Meinung haben, sie äußern zu müssen und jemanden zu haten oder zu mobben. Das
Ja.
sind so viele Paar Schuhe und die Leute
Richtig.
Schmeißen in einen Topf.
Richtig.
Nur weil ich eine freie Meinungsäußerung habe, heißt das nicht, dass ich sie immer sagen muss. Und das nächste ist, wenn ich jemanden beschimpfe, wenn ich jemanden demütige, wenn ich jemanden respektlos behandle, dann ist das keine Meinung, sondern es ist Mobbing.
So ist es, absolut. Bin ich auch voll bei dir. Ja, sehe ich
Hast du
ganz
das
genauso.
selber, erlebst du das selber bei dir in Social Media auch, dieses Sticheln?
Tatsächlich ganz, ganz wenig. Es kommt ab und zu vor, aber wie du auch sagst, ich tue mittlerweile so radikal durchgreifen. Bei mir passiert es einmal, dann versuche ich das höflich auch zu klären. Und wenn das dann nochmal passiert, ist derjenige dann bei mir auch weg. Und ich blockiere den dann auch, weil ich möchte mit sowas, ich möchte das einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Und vor allen Dingen möchte ich auch nicht, dass die anderen Menschen, die das dann lesen, auch mit runtergezogen werden und dann sich vielleicht auch nicht mehr trauen, zu kommunizieren, was zu schreiben, irgendwie sich auszutauschen. Und das möchte ich einfach auch nicht gefährden. Ja, und da geht es wirklich nicht um Meinung. Seine Meinung darf immer jeder darunter schreiben. Und die ist auch für mich, auch wenn das nicht meine Meinung ist, lasse ich die stehen. Aber wenn jemand persönlich wird oder auch anderen Menschen gegenüber fies oder da reicht auch schon, beispielsweise, hast du, also einfach die Art und Weise, wie es angesprochen wird. Wenn das unhöflich, unfreundlich ist, dann ist es wirklich so, dass ich dann einmal sage, hier, schau bitte, dass du dich freundlich ausdrückst. Aber auch das ist wieder etwas, Karin, da wird dir ja dann auch gesagt, du bist die Narzisstin, weil du versuchst, die Menschen hier zu dirigieren, wie sie sich auszudrücken haben. Ne? Aber mir ist einfach dieses freundliche Miteinander ganz viel wert und anders lasse ich auch nicht mehr kommunizieren. Also in der Gruppe bei uns zumindest nicht mehr.
Ja. Na, vollkommen richtig. Ich sehe das wie du. Ich habe das auf meiner Seite in Facebook. In Instagram muss ich sagen, weniger. Da ist weniger Hate und Gehetze. Auf Facebook kommt es ab und zu vor. Da schaue ich dann schon, dass ich auch sage, hier bitte, oder wenn es ganz, ganz hart wird, ich stelle dann einfach die Kommentarfunktion ein.
Genau.
Ja, das
Oder
Recht
das.
Nehme ich mir aus.
Jetzt
gar nicht, weil mir eine Meinung nicht passt, wie du richtig sagst. Ich dass jeder seine Meinung haben darf, auch wenn es nicht meiner entspricht. Da sind wir wieder bei der Meinungsfreiheit vollkommen in Ordnung. Aber was mich stört, ist, wenn man Dinge relativiert. Das lasse ich nicht zu auf meiner Seite. Also wenn jemand sagt, naja, jetzt mein Gott, es tut es ja da, wie wenn es alle betroffen wäre. Und 12.000 Leute können ja nicht betroffen sein. Ich meine, es sind ja noch viel mehr in Wirklichkeit.
Ja.
relativieren oder dass eben Demütigung und körperliche Gewalt an Kindern, das ist ja keine Gewalt, das ist normal und das mir hat es ja auch nicht geschadet. Naja,
Ja.
anscheinend schon, sonst würde es das ja nicht weitergeben. Ne?
Richtig, richtig.
Das sind so Dinge, also das Relativieren lasse ich nicht zu. Ich habe auch schon zwei, dreimal gelesen, naja, du bist, also ich auf mich bezogen, ich bin die Narzisstin, eben weil ich Grenzen gesetzt habe. Das ist, glaube ich, ganz normal in Social Media.
Absolut, absolut. Also wir haben da auch wirklich Leute, die dann sich also wirklich über die Grenzen hinaus verhalten haben, die wir dann natürlich geblockt haben, die dann nicht mehr in der Gruppe sind, die jetzt überall sagen, ja, die Svenja ist die Narzisstin und die hat narzisstische Züge und dann kriegen sich nur und denk so, ja, lass ruhig, es ist alles gut, erzähl du ruhig. Und ich bin da mittlerweile so relaxed, weil ich mir denke, die haben so viel eigene Probleme und so viel Eigenes, dann sollen sie über mich herziehen. Wenn das für sie die Welt ein bisschen besser macht, dann ist es so, dann kann ich es aber auch nicht ändern. Mir ist einfach wichtig, dass ich in den Spiegel gucken kann und weiß, was ich bin und wer ich bin. Und dass das einfach
richtig
positiv ist. So empfinde ich das.
Ja, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Es probieren ja auch Menschen aus diversen Gruppen oder Seiten, die dann kommen. Es gibt ja mehrere Menschen, die oder Personen, die aufklären oder mehrere Damen. Es sind meistens ja Damen. Ich muss sagen, ich kenne nicht alle, auch vom Namen her gar nicht. Ja, wenn jemand auf mich zukommt und es passt von der Chemie her, arbeite ich immer gerne und Netzwerk aufbauen ist immer ganz super und wichtig und Support.
Ja.
Manchmal geht es halt nicht sofort, gell, von der Zeit her, das kennen wir
richtig.
Ja auch, wenn ich das auch öfter
kann. Wir haben ja auch lange gebraucht.
Ich glaube, seit September arbeiten wir
genau.
an einem Termin. Und also ich bin dafür alle offen. Und was mich so stört, ist, dass mir dann Leute schreiben, du, die XY, ja, die ist ja narzisstisch, die war
ja.
in der Gruppe, wie du sagst, oder da habe ich eine Beratung oder ein Coaching gebucht und das war so furchtbar. Und ich meine, ich höre dann schon an, ja, aber ich äußere mich dazu deswegen nicht, weil auch da steht es mir nicht zu,
richtig.
Was zu bewerten. Ich kenne die Person nicht, ich war
so
weder bei der Beratung noch bei der Therapiestunde dabei. Ich kann nur sagen, du, wenn die und die und die Punkte vorgekommen sind, dann überdenk einfach, ob du die Zusammenarbeit mit dieser Person noch möchtest, weil das musst ja du für dich entscheiden.
Ja,
und
ja.
Musst du mit dir im Reinen sein und klarkommen. Ja, also das sage ich schon sehr wohl, dass es gewisse Punkte gibt, wenn das für dich nicht passt oder wenn dich jemand beleidigt oder eben erneut traumatisiert oder immer wieder retraumatisiert oder wenn dich jemand eben abhängig machen möchte und da sagt du, der sagt zu mir, ich muss wöchentlich zweimal buchen, irgendein Coach. Natürlich sage ich dann schon, überdenk für dich, ob du das so möchtest. Ja, das musst du entscheiden. Ich gehe da immer in die Eigenverantwortung von jedem Menschen, weil das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Aber ich finde das einfach nicht okay, dass man gerade in so einem heiklen, intimen Thema, ja, wo wir uns aufopfern, alle, die da aufklären. Ja,
richtig, richtig.
Wir wirklich wahnsinnig viel Herzblut, Zeit, teilweise Geld und reinstecken. Ja, dass man sich dann sagen lassen muss, man ist der Böse. Ja, nur weil man eben gesagt hat, du, so kannst du mit anderen nicht sprechen, dein Verhalten ist so nicht in Ordnung, bitte reiß dich zusammen oder bitte, ich habe auch jemanden, der kommt aus einer religiösen Gemeinschaft, ich kenne sie nicht, ich weiß es nicht, ich habe mir die Seiten noch nie angeschaut, postet aber regelmäßig unter meinen Posts irgendwelche Werbung für irgendwelche religiösen Hilfestellungen, wo auch einige ist und zum Spenden ist und wo man natürlich auch Erbe spenden kann und das lösche ich dann auch, ja.
Na klar,
und
na klar.
Mittlerweile ist das aber auch blockiert, weil ich keine Lust habe. Ich habe ja auch die Zeit nicht, dass ich mir jeden Social Media Kanal den ganzen Tag anschaue, ja.
Nee. Das geht
so Sachen
nicht.
Sind einfach wirklich, ja, die machen einem die Arbeit schwer, oder? Wenn man ständig
richtig.
So aufpassen.
Nee, absolut. Also ich hatte auch am Anfang, als ich damit angefangen habe, war es erstmal noch alles easy und dann fing es aber an, dass dann wirklich Menschen auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, du musst aufpassen, die und die wird dich zerstören, wenn die mitkriegen, dass du auch Aufklärungsarbeit machst und in den Medien bist etc. Und ich habe bis heute noch nie von diesen Menschen irgendwas Negatives bekommen, gesagt bekommen. Also im Gegenteil, ich finde das ganz wichtig, dass jeder auf seine Art und Weise aufklärt, auch mit Menschen, also diese drei Menschen, von denen ich vorhin gesprochen habe, sind auch zwei in einem angehenden Verein und trotzdem empfehle ich dem Verein weiter, weil es einfach wichtig ist, was die für eine Arbeit machen, weil mir geht es da nicht um die einzelnen Personen, sondern mir geht es um die Arbeit und ich habe da noch nie irgendwas Negatives gesagt bekommen oder ähnliches. Wir gehen alle mit Respekt, also zumindest die, wo wirklich, ja, wo einfach auch einen Namen haben, da wo ich vorgewarnt worden bin, habe ich noch nie etwas Negatives erlebt. Also das muss ich ganz ehrlich gestehen und ich finde es auch gut und ich finde es auch wichtig und auch, dass man das selbst zur Hand hat, weil jeder einzelne Mensch, der das raus in die Welt trägt, ist einfach wichtig. So ja. Wie er das macht. Und jeder ist auch eigen. Es gefällt nicht jeder jedem. Und jeder so muss den finden, der einem zusagt. Und nicht, weil der jetzt mehr Follower hat, ist der besser. Oder weil der ganz weniger genau. hat, ist er schlechter. Sondern nein, das hat damit was zu tun. Wer sagt mir denn zu? Wo habe ich denn das Gefühl, dass ich mich weiterentwickeln kann? Wo ich Hilfe bekomme? Das ist jedem selber überlassen.
Ja. Und das sind auch so ganz wichtige Kriterienpunkte, die du ansprichst. Ja? Also es geht im Leben nicht um Likes, es geht im Leben nicht um Follower, es geht im Leben nicht darum, wie viel Geld hat der Nachbar und ich, welches Auto kann ich mir leisten, sondern am Ende des Tages geht es doch wirklich darum, dass wir mit uns selber glücklich werden, dass wir uns aus diesen toxischen Dingen heraus manövriert haben und dass wir vielleicht zu uns finden, dass wir uns selbst finden, dass wir glücklich sind. Und mit Selbstfindung meine ich jetzt nicht permanente Optimierung, sondern wir wissen alle, wie es ist, wenn man sich selber verliert oder vielleicht gar nie draufkommen ist, wer man im tiefsten Inneren selber ist nach emotionalem Missbrauch, eben in Familie, Partnerschaft und Co. Ja, das sind so wichtige Punkte und ich bin auch der Meinung, also ich habe bis jetzt auch netzwerktechnisch eigentlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Natürlich bin ich nicht immer einer Meinung mit anderen. Und ich bin auch so ehrlich und sage, wenn ich mit jemandem nicht arbeiten möchte, aber bis jetzt erst einmal vor, aber da waren einfach komplett andere, wirklich komplett andere Ansätze, da gab es überhaupt keine Gemeinsamkeit. Es wäre natürlich einerseits mal interessant, das gegenüberzustellen, aber wenn ich dann merke, da geht es eher auf permanentes Provozieren aus und auf permanentes Schlechtmachen, dann ist das nicht mehr mein Problem. Also sachlich argumentieren und sachlich gegenüberstellen, das wäre natürlich die eine Variante, das wäre sehr interessant, weil ich liebe das, Sichtweisen so parallel hinzustellen.
Ja, das finde ich auch.
Leuchten. Ganz genau. Interessant. Und wie du auch sagst, es ist auch wichtig, den perfekten, nicht perfekt ist jetzt übertrieben, den passenden Therapeuten oder den passenden Berater oder was auch immer für sich zu finden, weil der eine braucht jemanden, der sagt, okay, da ging es eben wie bei dir um Femizid oder um toxische Ehe mit Kindern, ja, gibt es den Spezialisten, der hat das selber mitgemacht, der hat den passenden Background und, der hat Empathie dafür. Und dann gibt es denjenigen, der hat das eben im Elternhaus mitgemacht und mit den Geschwistern und mit der Schwiegerfamilie und der passt deswegen dafür. Und dann kommt es auch darauf an, wie ist die Chemie einfach. Ja?
Natürlich, natürlich. Und die stimmt nicht bei jedem. Ja, das ist einfach normal und mit dem du vielleicht klarkommst, komme ich dann wiederum nicht klar. Und andersrum ist es dann ganz genauso. Weil es wirklich so ist, dass es gibt einfach Punkte, die passen und es gibt Punkte, die passen nicht. Und das ist völlig menschlich. Alles andere wäre falsch zu denken, ja. Und deswegen muss jeder für sich entscheiden, wer hilft mir in dieser Situation und wer eben nicht.
Genau. Und ich glaube, das Wichtigste ist, vielleicht stimmst du mir dazu, dass man selbstbestimmt und eigenverantwortlich handelt.
Ja, absolut. Natürlich. Natürlich, ganz klar, dass ich wirklich selber auf mein Bauchgefühl höre und gucke, was ist denn für mich das Richtige und wirklich die Verantwortung auch dafür übernehme, auch zu sagen, ich habe mich da vielleicht dann getäuscht.
Ja, auf alle Fälle, ja. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Prozess. Ich habe das selber gemerkt bei der ersten Psychotherapeutin, die war ehrlich zu mir, die hat dann gesagt, ich bin mit dem Thema restlos überfordert. Ja, und die waren trotzdem so ehrlich zu mir und hat dann gesagt, schau, wie das bei mir der Fall war, das ist jetzt 10 Jahre her, da gab es dieses Thema so noch nicht.
Richtig, richtig. Das war bei mir ja auch der Fall, dass wirklich, sie hat zwar mit mir weitergearbeitet, aber auch gleichzeitig gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus, ich muss mir auch erst Fachliteratur holen, um mich da weiterzubilden. Und das fand ich auch ganz wichtig. Und trotzdem hat sie mir im Endeffekt so gut helfen können.
Genau, und das wollte ich auch noch sagen, manchmal gibt es ja auch Punkte, also ich habe selber Klienten, die sagen, schau, bei mir geht es jetzt im Vordergrund gar nicht so um emotionalen Missbrauch, sondern bei mir geht es vielleicht um Vernachlässigung oder eine Mutter-Vater-Wunde und können wir das mal besprechen, also ich biete ja auch gratis Vorgespräche an, wo man sich mal eine Viertelstunde kennenlernt und schaut, passt die Chemie, bin ich da überhaupt die Richtige, kann man da miteinander, das ist ja auch ganz wichtig, ja. Und dann gibt es vielleicht ein Thema, das ähnlich ist oder parallel kriminell ist, aber nicht exakt jetzt auf den Missbrauch ausgelegt ist. Ja? Und was kann da dann sein? Ich habe dann auch wechseln müssen. Also bei uns hat es dann leider nicht gepasst, weil sie mit der Situation so, also, sie sagte, sie ist nicht ihr, also sie war auf was anderes spezialisiert. Das wusste ich leider vorher nicht. Und habe dann gewechselt zu jemandem, der konnte mit dem Thema zwar auch nichts anfangen, aber wie du richtig sagst, der konnte mich zumindest auffangen in dieser Not- oder Akutsituation. Und das ist ja auch oft wichtig, dass man mal jemanden hat, der einen da auffangen kann und stabilisiert. Das ist am Anfang oft wichtiger, als diese Traumata komplett aufzuarbeiten.
Absolut, da bin ich voll bei dir. Das braucht ja auch erstmal eine Stabilisierung, bevor man dran arbeiten kann. Ansonsten bist du ja gar nicht aufnahmefähig,
genau,
wenn du direkt anfangen würdest, damit zu arbeiten. Also bei mir hätte das nicht funktioniert. Ich musste erstmal einigermaßen stabilisiert werden, um überhaupt dann anfangen zu können, an mir zu arbeiten. Also
ja,
alles andere. Und da brauchst du Menschen, denen du vertraust und die dir gut tun.
Ganz wichtig, ja. Ganz, ganz wichtig, du sagst es. Abschließend noch die letzte Frage an dich. Was gibst du deinen Kindern zum Beispiel mit, dass sie sich, ja, dass sie Grenzen setzen dürfen und dass sie vielleicht auch so ein bisschen auf toxisches Verhaltensmuster von der Außenwelt achten?
Ja, ich zeige ihnen auch, wie man sich abgrenzt mittlerweile. Und wir besprechen Situationen auch. Also ich finde das auch ganz wichtig. Und es ist natürlich auch so, bei Jugendlichen ist es ja auch häufig so, dass es dann heißt, ich boxe mich mit dem. Und auch zu signalisieren, das bringt dich nicht weiter. Ja? Sondern wirklich die Grenzen feststecken, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das auch wirklich dann so nicht stehen zu lassen, sondern auch weitere Schritte zu gehen und zu sagen, ich möchte das jetzt aufgeklärt haben für mich. Und das versuche ich den Kindern so ein bisschen mitzugeben und um eben auch vieles zu verbalisieren. Es ist bei Jugendlichen leider wirklich häufig so, dass das alles mehr so über diese körperliche Schiene abgeht. Und das bin ich einfach auch nicht bereit zu tolerieren.
Ja, das verstehe ich gut. Ja, das ist halt, wenn man oft, oder Jugendliche, die sich vielleicht noch nicht so ausdrücken können, das ist ja gar nicht nur Jugendliche, das ist ja auch bei uns Erwachsenen so, gell? Wenn man den Punkt findet oder diesen Punkt überschritten hat, wo man die richtigen Worte findet, dass es dann leider Gottes auch mal ins körperlich Gewalttätige gehen kann oder dass man sich diese Rangeleien dann so ausmacht quasi.
Richtig.
Ne?
Nee, also das versuche ich schon den Kindern zu signalisieren. Hier macht aber eure Grenzen ganz klar fest. Das ist wirklich wichtig und auch für die Kinder im Alltag auch wichtig. Ja, und ich denke, es ist nicht immer so. Also mein großer Sohn hat da größere Probleme wie jetzt beispielsweise meine Tochter. Es kommt ja auch immer auf den Typ Mensch drauf an. Und ja, das sind schon große Unterschiede. Der eine muss mehr dran arbeiten, dem anderen geht es leichter von der Hand, aber ich versuche ihnen das einfach auch so mitzugeben.
Ja, das ist, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz für die Zuhörer oder auch für die Mütter, die manchmal strugglen damit. Auch da liest man immer wieder oder lese ich immer wieder Nachrichten, dass es vielleicht auch schwierig ist, gerade wenn der Ex-Partner ein toxisches Verhalten hat, wie gesagt, egal jetzt ob Mann oder Frau, dass man da auch den Kindern lernt, Grenzen zu setzen, wenn der Kontakt noch besteht. Ja, das haben ja nicht alle, aber manche haben ja das Umgangsrecht und demnach auch regelmäßig Kontakt zu den Kindern. Ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz schwieriger Grat und ein ganz, ganz schwieriger Kompromiss, dass man da sagt, du pass auf, du kannst ja schwer sagen, bitte glaub ihr ihm nicht, aber dass man da zumindest Grenzen setzt, wenn auch vom Elternteil irgendwie eine Grenzüberschreitung kommt. Ne?
Richtig, absolut. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und auch in normalen elterlichen Beziehungen ist es ja so, dass man trotzdem da auch, dass auch ein Kind sagen darf, nee, bei uns ist es zum Beispiel aktuell gerade die Phase, dass ich meine Tochter so gern drücke und die wird jetzt 15, die will das nicht mehr und die mir dann auch sagt, Mama, ich möchte es nicht. Ja, und ich dann auch sagen muss, ja, in Ordnung, ich muss das auch respektieren. Das ist ja auch so ein Punkt, ja. Also auch wir kommen ja immer wieder an Punkte, wo wir sagen müssen, okay, ich muss jetzt auch mein Gegenüber respektieren, dass er etwas nicht haben möchte, auch wenn es jetzt beispielsweise mein Kind ist, das ich gerne drücken würde, aber sie möchte es nicht. Also
ganz
habe
genau
ich das zu respektieren.
Und ich glaube, genau an dem Punkt, in dem Kleinen, ja, in der eigenen Familie, im Kleinen beginnt das, ja, wenn ein Kind weiß, okay, ich darf eine Grenze setzen, ich darf zu meiner Mama sagen, du, ich mag das heute nicht,
Ja.
Aber ich komme schon zu dir, wenn es passt,
Genau.
immer, dann weiß das Kind, es ist in Ordnung, eine Grenze zu setzen. Ja? Und wenn
Richtig.
das mit einem funktionalen Familiensystem so abläuft, dann kommt auch gar kein so ein Generationentrauma zum Beispiel mehr auf. Ja? Ich meine, das
Genau.
ist nicht das Beispiel mit der Umarmung, ja. Aber trotzdem, es ist eine
Nur ein
Grenze.
Beispiel, genau.
Genau, ein Beispiel, ein harmloses, aber trotzdem ein Beispiel, dass ein Kind sagt, ich möchte das nicht, stopp, ganz, ganz wichtig, auch in so einem Beispiel eben, dann auch zu akzeptieren, dass das Kind das nicht möchte
Genau.
und dass es gar nicht so weit kommt, dass das Kind dann überlegt, okay, ich liebe es Entzug, ich muss das zulassen, ich muss über
Richtig.
meine Grenze gehen, ich muss das akzeptieren, nur damit ich von meiner Mama geliebt werde oder
Genau.
anerkannt werde. Wie auch immer, ja. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, gerade das Thema Grenzen setzen, das bedarf nochmal einer eigenen Folge.
Das stimmt.
Das ist wirklich wichtig. Aber ich
Ja,
bedanke mich
meine
von Herzen
Liebe.
für deine Sichtweise, deine Erzählungen, deine Schilderungen, deine Zeit, ja, deine Arbeit und alles. Hat mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe, wir kommen wieder mal zusammen.
Das hoffe ich auch, Karin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe und weiterhin ganz, ganz viel Kraft für deine Arbeit. Und danke für
Das
alles.
Wünsche ich dir auch. Ja, ich sage auch nochmal herzlichen Dank und bis ganz bald, meine Liebe. Ja?
Bis bald. Tschüss.
Baba,
Tschüss.
baba.
Tschüss.
So, danke, dass du bis zum Schluss dabei warst und mein Gespräch am Sonntag mit der lieben Svenja angehört hast. Wir haben heute ein bisschen philosophiert, wie du gehört hast, über das toxische Verhalten allgemein, wo diese Struggles sind, wie viele Traumata wir eigentlich alle zu bearbeiten und bewältigen haben und dass gesunde Grenzen setzen schon in einem gesunden und funktionalen Familiensystem beginnen und dass man Grenzen setzen darf in allen zwischenmenschlichen Beziehungen und dass es sehr wohl Unterschiede gibt zwischen Meinungen, Meinungsfreiheit, konstruktiver Kritik und wenn es dann schon in Beleidigungen, Hate oder Mobbing geht. Also das sind verschiedenste Stufen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns das nochmal verinnerlichen, dass ich eine Grenze setzen darf, dass das zu respektieren ist, dass ich natürlich meine Meinung sagen darf, aber dass es vielleicht auch Situationen gibt, wo meine Meinung nicht gefragt ist, nicht erforderlich ist und wo sie vielleicht verletzend ist, auch wenn ich sie haben darf. Aber ich glaube schon, es geht immer um die Zwischenmenschlichkeit, um die Menschlichkeit an sich und nicht immer nur ums Recht haben und aufs darauf bestehen, dass ich meine Meinung jetzt auf Biegen und Brechen da durchsetze, auch wenn ich das Recht dazu habe, selbstverständlich. Wie gesagt, nochmal lieben, lieben Dank und nochmal ein herzliches Danke an die liebe Svenja. Es hat furchtbar Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, wir haben wieder mal Zeit und Muße für eine gemeinsame Aufzeichnung in YouTube oder hier bei meinem Podcast, was auch immer. Wenn ihr Hilfe möchtet, ihr findet die liebe Svenja in Facebook, auf ihrer Facebook-Seite, in ihrer Gruppe. Ich schaue, ob ich sie dann bei der Veröffentlichung verlinken kann. Und es gibt dann auch eben den Verein, der heißt Tubi. Auch hier schaue ich, ob ich dir noch was verlinken kann. Und wenn du andere Fragen hast, etc., kannst du gerne auf ihrer oder meiner Seite schauen und Kontakt mit uns aufnehmen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank nochmal. Schön, dass du dabei warst. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Alles Liebe, deine Karin.